nach der Schule, keine Verpflichtungen, also irgendwie die perfekte Zeit, um wirklich was, ja, ein großes Abenteuer zu erleben. Und dann haben wir einfach überlegt, hey, wie wollen wir denn um die Welt reisen? Teilweise sicher auch ein einsameres Leben geführt als viele andere so in unserem Alter. Aber ich würde nie sagen, dass ich irgendwie was verpasst habe, weil ich immer gedacht habe, das, was ich jetzt mache auf der Reise, ist eine mega Chance. Ich habe danach noch viel Zeit, so. Ich kann danach noch all die anderen Sachen machen. Ein Moment, der aber extrem herausgestochen war, war, als es auf einmal neben unserem Deck gemacht hat und wir uns alle umgedreht haben. Was ist jetzt hier los? Wir waren alle gerade so ein bisschen verpennt an Deck. Auf einmal ein riesiger Wal neben uns aufgetaucht ist. Ich glaube, der war um die 20 Meter langer Blauwal, ist unter unser Boot durchgetaucht, neben uns, kam hinten in der Welle angesurft. Okay, alleine für diese halbe Stunde waren es all die Strapazen schon wert.
Liebe Leute, moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster und wir stechen heute gemeinsam in See. Wir haben noch jemanden an Bord und zwar den Vincent Geumann. Vincent ist einer von den Segeljungs. Vincent und sein Kumpel, sein Schulfreund Tim sind gemeinsam um die Welt gesegelt. Und zwar ohne Ahnung vom Segeln zu haben. Wie das funktioniert, das werden wir heute erfahren. Die beiden sind ursprünglich sogar ja nicht nur zu zweit gestartet, sondern hatten eine ganze Truppe an Segeljungs dabei, waren zu viert anfangs, waren, bevor sie auf diese Reise aufgebrochen sind, sogar eine noch etwas größere Gruppe an Freunden, die gemeinsam begonnen haben, Abenteuer in der Natur zu suchen. Mit 14, 15 schon das erste Mal zu einer größeren Tour aufgebrochen sind und dann nach dem Schulabschluss, nach dem Abitur gesagt haben, jetzt soll es was richtig Großes werden. Haben sich ein Segelschiff besorgt, wie sie das geschafft haben in dem jungen Alter, auch darüber werden wir natürlich sprechen, und sind losgesegelt, haben mit ihrer Unbekümmertheit viele Menschen mitgenommen, viele Menschen begeistert. Es ist eine richtige Community entstanden rund um ihre Weltreise mit dem Segelschiff. Die Segeljungs sind auf YouTube echt bekannt geworden, haben eine große Instagram-Followerschaft und Vincent wird uns heute die Geschichte der Segeljungs erzählen. Es gibt einen aktuellen Anlass, denn Vincent hat ein Buch geschrieben, das heißt Segeljungs. Zwei Freunde, drei Ozeane und null Ahnung. Denn am Ende waren sie zu zweit, Vincent und Tim, die wirklich einmal komplett um die Welt gesegelt sind. Und dieses Buch, das erscheint jetzt in zwei Wochen. Wenn du dir das also jetzt bestellst, dann hast du es direkt zum Erscheinungstermin im Briefkasten. Weitere Infos zu dem Buch, die kriegst du im Newsletter, der diesen Podcast begleitet, der immer am Sonntag erscheint und den du abonnieren kannst unter christophförster.com/frei raus. Da gibt's immer weiterführende Links und Infos zu den Themen aus dem Podcast. Aber natürlich wirst du in dem Gespräch, das jetzt auf dich wartet, auch schon viel erfahren, was Vincent dann auch in dem Buch erzählt, aber da dann natürlich noch ein bisschen ausführlicher. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Gespräch. Ich habe ihn gehabt und ich hoffe, dass du ein bisschen was mitnehmen kannst, auch für dich an Inspiration, an Ideen und vielleicht auch einfach an Mut, doch aufzubrechen und auch Dinge zu machen, von denen andere sagen, sag mal, ist das nicht ein bisschen too much? Ist das nicht ein bisschen zu wild? Ist das nicht ein bisschen zu abgefahren? Nee, einfach machen. Moin Vincent, ich grüße dich. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass ich mit dir quatschen kann ein bisschen.
Du bist ein Segeljung, sitzt aber in Innsbruck. Wie geht das denn eigentlich zusammen jetzt?
Ja, ich habe nach unserer großen Reise um die Welt mit einem Segelboot mich dazu entschieden, nach Innsbruck zu ziehen. Auch weil es ein bisschen näher an meiner Heimat ist, war lange weg von Familie und alten Freunden. Und ja, Berge sind auch schön und irgendwie finde ich hier auch ein bisschen ja was Ähnliches, was ich auch im Meer gefunden habe, muss ich sagen.
Was ist das, was es in den Meeren, auf den Meeren der Welt und dann eben auch in den Bergen gibt?
Boah, viel Natur einfach um mich herum und ich glaube, die gleiche Ruhe, auch viele von den Leuten, so Bergsportler sind oft auch ähnlich wie Wassersportler. Ich glaube, wir suchen irgendwie im Meer wahrscheinlich die gleiche Ruhe, wie man auch in den Bergen sucht. Und ja, irgendwie hat es mich hierher gezogen. Und was ich früher irgendwie beim Surfen erlebt habe, mache ich jetzt, wenn ich auf Skitour gehe oder beim Klettern oder so.
Du studierst in Innsbruck, richtig?
Genau, ich studiere jetzt Geografie. Sonst lebe ich hier und bin viel in den Bergen unterwegs.
Ja, auch um das mal so altersmäßig einzuordnen. Ne? Du bist jetzt Mitte 20, Anfang Mitte 20?
Ich bin jetzt 24.
Genau. Und warst 5 Jahre mit dem Segelboot auf den Meeren der Welt unterwegs. Das heißt, du bist sehr früh gestartet. Wenn wir mal drauf blicken, warum du überhaupt aufgebrochen bist, ja nicht alleine aufgebrochen bist, ne? Die Segeljungs ist ja eine Mehrzahl, wollen wir auch drüber sprechen natürlich, wer dahinter steckt. Aber wie das so begann, du hast ja sehr früh nicht alleine, sondern mit einer Gruppe von Freunden den Drang verspürt, doch mal da rauszugehen und was zu erleben. Und nicht nur in die Partywelt rauszugehen, um was zu erleben, sondern eben in die Natur auch zu gehen und aufzubrechen, zu Abenteuern. Magst du uns mal damit hinnehmen, wann das so begann?
Puh, also ich glaube, das begann schon relativ früh, vielleicht so mit 14, 15 oder sogar ein bisschen früher noch. Wir waren so eine ziemlich eingeschweißte Freundesgruppe in der Schule und haben dann eigentlich angefangen mit so Micro-Adventures, würde man es wahrscheinlich nennen, und irgendwie Fahrrad geschnappt und am Wochenende raus irgendwie an den See gefahren. Bei uns, ich bin so im Oberland in den Alpen aufgewachsen, also Alpenvorland, sind irgendwo campen gegangen, haben Lagerfeuer gemacht oder sind mal auf dem Berggipfel hochgekraxelt und haben dort eine Nacht übernachtet. Und mit 15 haben wir eigentlich so unsere erste Reise gemacht. Wir wollten irgendwie was Selbstständiges machen, wollten irgendwie ein kleines Abenteuer erleben und haben uns dann gedacht, hey, lass doch einmal durch Deutschland radeln in den Sommerferien. Und dann haben wir uns die, ja, unsere Fahrräder irgendwie dafür ready gemacht, haben die alten Ortlieb-Fahrradtaschen von Papa ausgeliehen und sind dann 10 Tage mit dem Radl von Bad Tölz bis nach Cuxhaven geradelt. Und das war eigentlich so das erste Mal, dass wir unsere Abenteuerreiselust so richtig gestillt haben. Das war so ein bisschen der Startschuss eigentlich dann für die Sachen, die danach kamen.
Was kam denn dann? Gingst du weiter dann immer in den Ferien?
Ja,
oder
es ging schon so ein bisschen weiter eigentlich. Wir hatten dann schon ein bisschen Blut geleckt, die gleiche Gruppe, und haben dann im nächsten Jahr, in den nächsten Sommerferien, wollten wir eigentlich durch Chile radeln. Wir waren aber, ja, ich war da 16, also bei der Reise durch Deutschland war ich 15 gerade. Im Jahr darauf dann 16 und da haben dann doch irgendwie die teuren Flugpreise und auch unsere Eltern hatten dann ein bisschen Einwand, dass wir jetzt einfach nach Chile fliegen und dort ohne Plan auch einfach durchradeln. Und dann sind wir stattdessen nach Norwegen gegangen und 1000 Kilometer von Stavanger nach Trondheim mit dem Fahrrad gefahren. Ja, war ein richtiges Abenteuer, hat die ganze Zeit geregnet. Ich glaube 23 Tage hat es geregnet von 4 Wochen, aber war eine richtig, richtig coole Zeit und das erste Mal halt in einem anderen Land und ja, hat richtig Bock gemacht und irgendwie diese Lust eigentlich noch weitergetrieben.
Wie war das so im Umfeld? Also mit 15, 16 gibt es ja durchaus auch viele, die andere Interessen haben. So, wart ihr da die Freaks? Wart ihr da außen vor? Wurdet ihr belächelt oder wie? Oder eher bewundert dann auch schon?
Ja, auf jeden Fall war das schon so ein bisschen ich glaube, es hat schon auf Verwunderung gestoßen. Schon viele Leute fanden es auch cool, glaube ich, in unserem Umfeld und vielleicht auch ein bisschen inspirierend, aber oft war auch erstmal so, hey, ihr fahrt jetzt einfach durch Norwegen und okay, ihr habt auch nicht so einen richtigen Plan. Im Jahr darauf haben wir auch mal was mit dem Kajak gemacht. Da haben wir uns einfach einen Fluss auf Google Maps rausgesucht in Spanien und haben uns so ein paar aufblasbare Kajaks gekauft und sind dann da auch ziemlich planlos, aber mit dem Flixbus erstmal 23 Stunden nach Barcelona gefahren und dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln weiter zu unserem Fluss, wo es dann reinging. Der hatte dann erstmal ziemlich wenig Wasser und ja, es war schon eine abenteuerliche, Aktion, aber ja, wir haben die Sachen auch von Anfang an dokumentiert und mit der Kamera haben dann immer so einen kleinen Film draus gemacht und haben dann schon auch viel gutes Feedback bekommen von vielen Seiten. Und trotzdem natürlich auch oft erstmal so, boah, ja, ihr fahrt jetzt einfach nach Spanien und macht es. Ja, viel Erfolg und viel Glück, aber schon ein bisschen verrückt, die Idee auch.
Ja, ich finde es total spannend. Ich habe mich gerade vor einer guten Woche auch mit diesem Thema und letztlich auch mit einer ähnlichen Altersgruppe beschäftigt, weil ich einen Vortrag gehalten habe an einem Gymnasium, wo es so ein Projekt gibt, das nennt sich Herausforderungen. Das findet in der 9. Klasse statt, wird ab der 8. Klasse schon vorbereitet, wo SchülerInnen in kleinen Gruppen sich eine Herausforderung suchen müssen, sollen. 17 Tage lang sind die unterwegs dann in der 9. Klasse. Allein, da ist je nachdem, was sie machen, dann eine Betreuung dabei. Da gibt es eine Kooperation mit der Uni in dem Ort, das dann teilweise Studenten begleiten, aufgrund eben einfach der Sicherheit. Und die haben ein Budget von 10 Euro am Tag, und also pro Person, okay, und können sich dann irgendwas überlegen. Ne? Und das finde ich ein mega Projekt. Die können mit dem Fahrrad los, die können paddeln, die können laufen, die können was weiß ich was machen. Aber was ich auch festgestellt habe, da ich selbst Kinder habe, die so auf das Alter zugehen und dann da auch in das Umfeld immer ein bisschen Einblick habe, dass doch viele Kinder, Jugendliche in dem Alter da auf dem ersten Blick ja wenig Bock drauf haben. Sagen so, ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so cool finden würde. Ne? Und das ist eigentlich dann sehr darum geht, sich so eine Idee, so einen Anlass vielleicht zu suchen, so ein Ziel auch, ne, zu sagen, keine Ahnung, wie ihr, ich fahre ins Meer, ne, und zu sagen, ja, mache ich halt mit dem Fahrrad.
Es war bei uns schon auch immer so ein bisschen so eine, ja, so eine Mission, keine Ahnung, wir haben uns irgendwie Start und Ziel rausgesucht, auch bei dieser Kajakreise wollten wir von den Pyrenäen bis ans Meer fahren, hat am Ende gar nicht geklappt, wir haben so wenig geplant, dass es am Ende nicht ganz aufgegangen ist. Und wir nicht ganz bis zum Meer gekommen sind, aber das war ja auch völlig egal, darum ging es ja auch nicht, jetzt wirklich ans Meer zu kommen, sondern um all das, was wir auf dem Weg so erlebt haben. Ja, ich glaube, was bei uns extrem viel geholfen hat, war schon, dass wir einfach so eine Freundesgruppe waren. Wir waren immer zu viert oder zu fünft auf diesen Reisen, hatten da alle Bock drauf und das hat einen auch sehr bestärkt. Ich glaube, alleine ist sowas nochmal viel schwieriger umzusetzen. Aber wenn man dann noch irgendwie 3 oder 4 Freunde daneben hat, die auch sagen, ja, ja, kriegen wir schon hin, dann steigt da auch irgendwie das eigene Selbstbewusstsein und auch so ein bisschen die Konfidenz, dass wir das einfach hinkriegen, auch wenn wir eigentlich nicht so viel Plan davon haben.
Ist es ein Vorteil, mit Sicherheit in dem Alter noch genügend positive Naivität zu haben, ne? die dann irgendwann nachlässt im Alter oft?
Ja, beziehungsweise auf der Segelreise zum Beispiel hatten wir ja auch, also wir hatten keine Erfahrung, ich bin davor noch nie auf einem Segelboot gewesen. Und das hat auf jeden Fall geholfen, dass wir auch bei vielen Situationen gar nicht so wussten, auf was wir uns da einlassen.
Ja, Segelreise, wir haben auch schon darüber ganz kurz gesprochen, Weltreise mit dem Segelboot. Jetzt waren wir gerade noch mit dem Fahrrad durch Deutschland und dann durch Norwegen mit auflassbaren Kajaks in Spanien. War das dann irgendwann so der nächste logische Schritt? Pass auf, Jungs, wir sind jetzt mit der Schule fertig, jetzt muss mal was Großes her?
Eigentlich genau so, du sagst es. Wir haben in unserem letzten Schuljahr irgendwie so den, ja, dieser Traum hat sich entwickelt quasi, dass wir eine große Reise, was richtig Großes zusammen machen wollen und diese neu gewonnene Freiheit eben nutzen wollen. Nach der Schule keine Verpflichtungen, eigentlich hält einen auch irgendwie nichts, also irgendwie die perfekte Zeit, um wirklich was, ja, ein großes Abenteuer zu erleben. Und dann haben wir einfach überlegt, hey, wie wollen wir denn um die Welt reisen? Wir hatten schon irgendwie grob den Plan, wir wollen eine richtige Weltreise machen, irgendwie einmal um die Welt. Aber wir hatten noch nicht so ein richtiges Fortbewegungsmittel. Und dann haben wir einmal mal ein bisschen gesponnen, haben auch übers Fahrrad nachgedacht. Fliegen wollten wir nicht, irgendwie aus ökologischen Gründen, aber auch irgendwie, weil es keine Challenge war. Und dann hat der Tim, ich erinnere mich noch, wir waren alle zusammen bei Tom gesessen. Und dann hat der Tim einfach mal das Segelboot so in den Raum geworfen. Und irgendwie hat uns das alle sofort fasziniert, diese Idee auf dem Segelboot, übers Meer, mit dem Wind. obwohl wir alle keine Segler waren und auch noch nicht so wirklich wissen oder wussten, wie ist es denn, auf einem Segelboot zu leben und den Ozean zu überqueren. Und ja, trotzdem hat uns das dann direkt fasziniert und dann haben wir uns ein bisschen mehr informiert und eigentlich sogar aber an diesem Tag schon beschlossen, hey, wir wollen einmal mit dem Segelboot um die Welt reisen.
Wie viel wart ihr? Wie viele Jungs?
Wir waren damals zu fünf. Das waren Tim und ich und dann Tom, Michi und Henrik. Genau, letztendlich sind wir das erste Jahr dann zu viert gesegelt und die restlichen vier dann Tim und ich zu zweit.
Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Brauchen wir erstmal ein Boot, ne?
Genau, also, genau.
Oberbayern, ja, fünf Jungs und eine fixe Idee.
Yes.
So, wir wollen mit einem Boot um die Welt segeln. Noch nie gemacht, gesegelt. Ja, das heißt, auch da viel Naivität erstmal dabei oder Unwissenheit, aber trotzdem ja eine große Lust drauf, jetzt zu starten. So, wie seid ihr das angegangen? Ich meine, ein Boot, das kostet ja auch ein bisschen was. Ihr hattet ja vermutlich als gerade frische Abiturienten auch nicht die Taschen voller Geld. Wie habt ihr das gemacht?
Erstmal, als diese Idee aufkam, haben wir uns erstmal einfach online informiert, machen das Leute. Auf YouTube gab es da schon irgendwie ein paar Kanäle, so SV Delos und so, die schon auf ihrem Boot gelebt haben und so, ja, so Weltreisen auf dem Boot gemacht haben. Und dann haben wir langsam gemerkt, okay, das funktioniert, aber man braucht schon ein relativ großes Boot. Haben uns da so ein bisschen informiert, wie man dann überhaupt reisen kann, also in welche Richtung. Zum Beispiel unsere erste Route, die wir gezeichnet haben, war von West nach Ost und das ist eigentlich viel schwieriger als von Ost nach West zu segeln, weil die vorherrschenden Winde eben andersrum wehen. Und daran hat man zum Beispiel auch gemerkt, wir hatten einfach überhaupt keinen Plan von der Materie, aber nach und nach haben wir uns dann ja mehr Wissen darüber angelesen und haben einfach ganz vielen Leuten dann davon erzählt, so in unserem Umfeld, dass wir das machen wollen, weil wir eben kein Geld hatten und ja uns auf die Suche schon gemacht haben nach einem Investor, wenn man es so nennen will. Tatsächlich hat dann der Bruder vom Tim hat dann gesagt, er findet die Idee so cool und wir hatten schon von Anfang an auch den Plan, dass wir das Ganze dokumentieren wollen auf YouTube und das so auch finanzieren wollen. Und er hat dann gesagt, hey, ich habe hier ein bisschen Erspartes und ja, ich habe irgendwie Vertrauen, dass ihr da was Cooles draus macht und würde das euch gerne zur Verfügung stellen, damit ihr dieses ja Boot kaufen könnt. Und dann hat er uns ja 38.000 Euro geliehen, damit wir uns ein Boot kaufen können. Und dann ja haben wir zum Glück auch eins gefunden.
Wow, und das Boot lag jetzt vermutlich auch nicht in Oberbayern, sondern irgendwo im Wasser.
Das lag auf Fehmarn, also es gab in dieser Preisrange gar nicht so viele Boote, besonders wir waren vier Jungs, wir brauchten ein großes Boot, haben dann die Aira gefunden auf so einer Online-Bootsbörse in Fehmarn, haben uns dann einen kleinen Mietwagen geholt und sind dann da eine Nacht hochgefahren, haben dann die Aira das erste Mal gesehen. Ich erinnere mich noch, das war komplett überwältigend, wie groß dieses Schiff wirkte für uns. War auch eins der größten Boote dort im Hafen in der Ostsee, da sind eigentlich relativ kleine Boote nur unterwegs. Dann haben wir uns eigentlich auch ziemlich auf den ersten Blick verliebt und ja, die Aira wurde unser Schiff, haben wir dann so ungefähr ein halbes Jahr vor unseren letzten Abi-Prüfungen, glaube ich, haben wir das gekauft quasi.
Und hattet dann zwei Projekte, einmal noch Abi machen vernünftig und das Boot fertig kriegen, ne?
Also wir wussten natürlich schon, dass erstmal irgendwie Schule fertig kriegen und dann haben wir richtig Zeit fürs Boot. Aber es lief schon viel parallel auch. Also wir haben uns schon während diesem letzten Schuljahr dann auch um die Route gekümmert, einfach so ein bisschen einen Plan gemacht. Auch wir brauchten ja auch Geld, um erstmal ja einfach losreisen zu können. Wir mussten auch noch ein bisschen Geld in das Boot stecken. Wir brauchten noch Ausrüstung. So ein Segelboot muss man erstmal fahrtenjachttauglich machen. Also quasi für die große Fahrt, da muss ein Autopilot rein, da muss irgendwie ein kleiner Kühlschrank rein, eine gute Stromversorgung, also große Batterien, Solarpaneele, also es war schon auch noch richtig viel zu tun. Das haben wir dann so nach dem Abi, wo dann unsere Freunde alle auf Abifahrt gefahren sind, haben wir eine Arbeitsteilung eigentlich gleich angefangen und Tom und ich haben uns in so eine Produktion gesetzt, wo wir Platinen gelötet haben und Schrauben sortiert und ja einfach so Hiwi-Jobs gemacht haben, war aber ziemlich gut bezahlt und haben dann da Vollzeit gearbeitet und quasi Geld verdient Und Tim und Michi sind hoch aufs Boot gezogen nach Fehmarn und haben dort ja teilweise das Geld wieder ausgegeben und die Aira ready gemacht und auch einfach ja genau das Boot kennengelernt und einfach für die große Fahrt vorbereitet.
Jetzt haben die Eltern, als ihr 16 wart und nach Chile wolltet, ja gesagt so, oh nee, das macht man lieber nicht, das ist so ein bisschen zu risky in dem Alter. 2 Jahre später vermutlich oder 2,5, 3, sollte es nun um die Welt gehen, ja, mit einem Segelboot ohne Segelerfahrung. Was haben die Eltern da gesagt?
Ja, also ich war tatsächlich, ich bin in dem Jahr, also oder als wir das Boot gekauft haben, war ich noch 17. Ich bin dann im August 18 geworden. Also während den Vorbereitungen, die waren schon natürlich besorgt und als dieser Plan richtig konkret wurde, als wir uns die Eira dann angeschaut hatten, haben sie das erste Mal eigentlich so richtig gemerkt, okay, wir meinen es ernst. Davor war es eher so, ja, probiert mal und ach, ihr wollt um die Welt segeln, ja, schauen wir mal. Und als es dann so wirklich, okay, die schauen sich jetzt ein Boot an, okay, die haben hier eine Route fertig gemacht und wissen auch mittlerweile ein bisschen mehr von der Materie, haben wir uns dann alle mal zusammengehockt und das so ein bisschen durchgesprochen und die haben sich natürlich, hatten sich Sorgen, aber irgendwie dann auch Vertrauen in uns und wussten aber, glaube ich, auch, dass sie es uns nicht ausreden können. Also es war dann schon Support irgendwie auch von Anfang an da, trotz vieler Sorgen.
Ja, und irgendwann hattet ihr das Ding fertig, so fahrtauglich und dann seid ihr aufgebrochen von Fehmarn aus in Richtung, du hast es gesagt, Richtung Westen und nicht Richtung Osten. Das heißt, einmal irgendwie natürlich erstmal von der Ostsee in die Nordsee rein und dann ja, ist ja der Weg frei gen Westen. Ne?
War auch ein ziemlich ruppiger Start, ehrlich gesagt. Wir sind am 20. September aufgebrochen. Ja, Herbst, Nordsee, da fegt's auch schon mal ganz gut. Es war auch so ein bisschen unsere Deadline, wir müssen unbedingt vor Oktober los. Und haben das dann kurz vor knapp geschafft und natürlich am Anfang auch gleich einiges schiefgegangen. Also ein paar Defekte am Boot, wir konnten das doch alles noch nicht so richtig gut einschätzen, haben uns dann aber so Hafen für Hafen, Meile für Meile eben weiter langgehangelt durch den Ärmelkanal bis nach Frankreich und dann so die Westküste Europas erstmal abgesegelt. Ja, haben die Aira kennengelernt, haben segeln gelernt eigentlich. Es war wirklich Learning by Doing. Wir haben uns natürlich davor in der Theorie damit beschäftigt, aber so eine richtige Testfahrt gab es auch nie, weil wir nicht so viel Zeit hatten. Wir mussten die Aira fertig machen, wir mussten währenddessen arbeiten und der Start war dann auch wirklich eigentlich der Start in unsere Segelkarriere oder unsere Segelerfahrung. Und dementsprechend ruppig war es teilweise auch.
Wenn ihr da jetzt losgesegelt seid, also erstmal darf man einfach lossegeln, ohne dass man irgendwie einen Nachweis hat darüber, dass man segeln kann? Braucht es da irgendwie einen Führerschein?
Also zwei von uns, der Tim und der Michi, die eben auch oben waren am Boot in Fehmarn, haben währenddessen auch noch so einen SBFC, heißt der, also einen Bootsführerschein gemacht. Das ist aber kein Segelschein, sondern einfach nur für ein Motorboot eigentlich. Und da ein Segelboot quasi, wenn die Segel unten sind, auch als Motorboot zählt, darf man das dann damit bewegen. Und das ist aber eher so für die Versicherung wichtig gewesen. Da haben sie ein bisschen Anlegen im Hafen gelernt und natürlich auch schon Theorie und so Schifffahrtsregeln. Von dem her war das schon wichtig. Aber das Segeln haben wir uns schon selber beigebracht.
Aber du fährst dann raus aus dem Hafen so das erste Mal und weißt eigentlich noch gar nicht, also weißt es in der Theorie, wie das funktionieren soll, wie du die Segel richtig setzt und so weiter. Hast zur Not immer den Motor, auf den du dich verlassen kannst und machst den dann immer wieder mal aus und guckst, wie es läuft und hoffst darauf, dass, und das ist ja auf dem Meer ganz schön, dass viel Platz ist, dass du nicht direkt irgendwo rein segelst. Aber es kann ja trotzdem was passieren. Ich meine, so ein Schiff kann sich auch querlegen und so weiter.
Ich muss schon sagen, Segeln ist jetzt grundlegend, würde ich mal sagen, kein Hexenwerk. Das Grundprinzip ist nicht so schwierig zu verstehen. Eigentlich ist das Schwierigste und auch bei uns waren die schwierigsten Sachen eher, dass tatsächlich Sachen kaputt gegangen sind, also oder ausgefallen sind. Du hast gerade angesprochen, den Motor, auf den man sich verlassen kann. Auf unseren Motor konnten wir uns am Anfang leider nicht verlassen. Der ist in den ersten Wochen direkt mehrmals ausgefallen, weil wir Dieselpest heißt es im Tank hatten. Das ist so eine Schlacke, die sich bildet, wenn irgendwie der Diesel da zu lange drin ist. War wahrscheinlich einfach schon, als wir das Boot übernommen hatten, da war der Diesel schon zu lange im Tank gestanden und der verstopft dann die Leitungen und dann geht der Motor einfach aus. Solche Situationen hatten wir auch auf hoher See, wo dann auf einmal der Motor ausgegangen ist. Ja, wir dann einfach durch Trial and Error es zum Glück herausgefunden haben, dass die Leitungen verstopft sind, dass der Motor keinen Sprit bekommt. Und dann haben wir einen Kanister angeschlossen und dann lief er wieder. Ja, draußen auf dem Meer ist man, wie du sagst, eigentlich relativ sicher. Da hat man Platz. Die brenzligen Situationen sind eher dann, wenn man irgendwie nah an Land ist und da irgendwas passiert. Aber ja, es hat irgendwie doch alles geklappt. Wir haben mal zu viel Segel auch bei zu viel Wind draufgezogen und dann gemerkt, boah, jetzt kränken wir uns aber ganz schön, dann haben wir halt alle Segel wieder runtergenommen und haben dann gelernt, ah, okay, man muss die Segel reffen, man muss die Segel kleiner machen, wenn der Wind zu stark ist. So haben wir Situation für Situation irgendwie unsere Fähigkeiten erweitert und die Lernkurve war auf jeden Fall extrem steil in den ersten Wochen.
Ja, das glaube ich. Und dann ging es, dann hattet ihr irgendwann Platz, weil ihr dann die erste große Querung gemacht habt, und zwar über den Atlantik rüber. Ne? Also man hangelt sich ja so ein bisschen hin. Ne? Es geht dann über, ihr seid über Madeira, glaube ich, dann bis auf die Kanaren, oder wie war das?
Nee, wir sind erst quasi die Westküste Europas runter, also Frankreich, Portugal, hatten da dann auch schon mal die ersten Passagen, wo wir über 3 Tage komplett nur auf See waren, ohne Stopp. Da konnten wir echt viel Erfahrung sammeln, konnten auch, wenn irgendwie schlechtes Wetter war, lieber mal im Hafen bleiben und haben uns so langsam rangetastet. Und dann sind wir erst einen Abstecher nach Marokko gefahren, haben Marokko ein bisschen erkundet und von dort dann auf die Kanaren. Und von den Kanaren in den Wintermonaten beginnt so die Saison, um über den Atlantik zu segeln. Man kann über die Ozeane auch nicht zu jeder Zeit segeln, sondern man muss die Hurricane oder ja die tropische Wirbelsturmfreie Zeit abpassen. Das ist am Atlantik so November bis Februar, März geht auch noch. Genau, dann hieß es für uns, unser erster Ozean steht an. Die erste richtig lange Tour. Da waren wir natürlich mega, mega aufgeregt und auch haben uns lange darauf vorbereitet auf den Kanaren. Da standen nochmal einige Reparaturen an. Wir mussten wahnsinnig viel Proviant natürlich besorgen. Das war Neujahr, also kurz nach Neujahr, Anfang Januar, dass wir von La Palma damals aufgebrochen sind in Richtung Karibik.
Wie lange wart ihr unterwegs dann, bis ihr da ankommt?
Wir waren insgesamt 22 Tage auf See, also knapp über 3 Wochen. Und die ersten 3 Tage waren auch erstmal richtig beschissen. Ich glaube, anders kann man es gar nicht sagen. Wir haben richtig schwer Wetter gehabt, 25, 30 Knoten Wind. So für die Einordnung, ein Knoten Wind sind 1,9 km/h, glaube ich. Also man kann es fast verdoppeln in km/h. Also richtig viel Wind von der Seite, große Wellen. Wir wurden ständig nass im Cockpit und haben uns in den ersten Tagen wirklich gedacht, ey, wie sollen wir das packen? Wenn das so bleibt, dann wird das so höllenanstrengend. Und zum Glück wurde es nach 3 Tagen besser. Wir haben dann auch den Kurs leicht verändert. Wir sind erstmal ein bisschen südlicher gefahren in Richtung Kap Verden, um die besseren Passatwinde abzugreifen und haben dann Kurs West eingeschlagen, hatten ab dann vollen Rückenwind und der gleichmäßige Passatwind hat auch eingesetzt. Das Wetter wurde besser, Sonnenschein und dann ging so dieser ja, Ozeanüberquerungsalltag los.
Wie sieht der aus? Ja, wie sieht der aus, der Alltag? Also wie hast du das wahrgenommen? Ist das denn Langeweile einfach oder ist es auch so eine Glückseligkeit, dass nichts passiert einfach?
So. Ich erinnere mich schon, dass wir da sehr viel mit Langeweile irgendwie zu kämpfen hatten und irgendwie nicht so richtig in diese Ruhe reingefunden hatten. Ja, wir konnten es auf dieser ersten Atlantiküberquerung nicht so wirklich genießen, da so draußen zu sein. Irgendwie hatten wir auch, glaube ich, eine Anspannung die ganze Zeit in uns. Wir hatten schon irgendwie sehr Respekt davor und uns ist vielleicht selber auch gar nicht so eingestanden. Aber ja, man hat da nicht so viel zu tun. Der Autopilot läuft, die Segel muss man eigentlich auch nicht mehr anfassen, weil der Wind immer aus der gleichen Richtung kommt. Dann muss man sich irgendwie die Zeit vertreiben. Wir hatten auf jeden Fall super lustige Tage auch, wo wir irgendwie viel Karten gespielt haben und einfach enjoyed haben, da in der Sonne zu sitzen. Und andere Tage, wo man ein bisschen ruhiger war, wo jeder für sich ein Buch gelesen hat oder ein bisschen Musik hören an Deck und einfach so ein bisschen abhängen. Wir haben auch den einen oder anderen Fisch rausgezogen, das war immer ein Highlight. Oder wenn mal eine Delfinschule vorbeigekommen ist. Ein Moment, der aber extrem herausgestochen war, war, als es auf einmal neben unserem Deck gemacht hat und wir uns alle umgedreht haben. Was ist jetzt hier los? Wir waren alle gerade so ein bisschen verpennt an Deck. Und auf einmal dieser komische Sound, auf einmal ein riesiger Wal neben uns aufgetaucht ist. Und wir konnten unser Glück gar nicht fassen, was da gerade passiert. Noch nie einen Wal gesehen, davor schon immer mal wieder von Delfinen begleitet worden. Aber das kam wirklich aus dem Nichts. Und dann hat uns tatsächlich ein, glaube, der war um die 20 Meter langer Blauwal für eine halbe Stunde begleitet, ist unter unser Boot durchgetaucht, neben uns, kam hinten in der Welle angesurft und ja, ist so richtig mit uns irgendwie spielerisch da herumgeschwommen. Und das war halt einer dieser Momente, wo man einfach gemerkt hat, okay, alleine für diese halbe Stunde waren es all die Strapazen schon wert.
Wahnsinn. Gehst du eigentlich schwimmen dann da draußen auf dem offenen Atlantik?
Wir hatten das in dieser Situation überlegt. So. Wir dachten so, boah, wann kriegen wir die Möglichkeit, nochmal jetzt mit einem Blauwal zu schwimmen? Sollen wir reinspringen? Wir haben uns aber nicht getraut. Und es war auch wahrscheinlich die richtige Entscheidung, weil wir hatten da schon gerade Wind und höhere Wellen. Es wäre nicht so easy gewesen, da jetzt halt mit ihm reinzugehen. Wir haben es aber dann ungefähr eine Woche drauf gemacht, da ist nämlich nochmal ein Wal gekommen, ein kleinerer diesmal, und da hatten wir bessere Bedingungen, haben dann alle Segel runtergeholt, haben hinten eine Leine ans Heck gebunden und uns dann so ein bisschen hinterherziehen lassen, und das war auch ein richtig cooler Moment, dann den Wal da zu sehen, so richtig dreidimensional unter uns. Allgemein geht man aber auf so einer Passage nicht schwimmen, nur wenn man mal wirklich Flaute hat, weil das schon gefährlich ist, also man würde es gar nicht so denken, aber über Bord gehen ist eigentlich so das Schlimmste, was passieren kann beim Segeln, weil es einfach gar nicht so leicht ist, da auch jemanden wieder an Bord zu holen. Schwimmen gehen nur, wenn die Bedingungen es echt zulassen.
Ihr wart zu viert immer noch, richtig?
Genau, wir sind zu viert über den Atlantik gesegelt, dann in der Karibik auf Martinique angekommen. Wir haben dann dort ein paar Monate in der Karibik verbracht und da sind da echt viele Inseln abgeklappert, waren erst lange auf den kleinen Antillen unterwegs, sind dann ja britische Jungferninseln, dann in die Dominikanische Republik auch gesegelt, haben dort auch mal das Boot stehen lassen und uns so Motorräder ausgeliehen von ein paar Locals und haben auch immer mal wieder so kleine Landtouren gemacht und sind dann über Kuba und Jamaika schließlich bis nach Panama gesegelt. Besonders in dieser letzten Zeit hatten wir extrem viel Probleme mit der Aira, also mit unserem Schiff. Es hat uns eigentlich die ganze Reise bis dahin irgendwie beschäftigt, dass wir sehr viel mit Reparieren beschäftigt waren. Am Ende hat sich so zugespitzt, dass unser Motor ständig ausgefallen ist, dass wir auch wirklich viel Geld reingesteckt haben. Der Motor war von 1970 oder so, also wirklich ein uraltes Teil. Es kam so weit, dass wir unseren Motor dann ausgebaut haben auf Jamaika und uns dann einen anderen gebrauchten Motor besorgt haben, den dann in echt so einer Hauruck-Aktion in der Ankerbucht eingebaut haben. Also ja, war eine abenteuerliche Situation. Trotzdem war das leider nicht die Lösung des Problems, weil als wir in Panama angekommen sind, hat der neue alte Motor dann auch den Geist aufgegeben. Und es war, glaube ich, wirklich der Tiefpunkt bis dahin. Wir waren kurz vom Panama-Kanal, kurz quasi vorm Tor in den Pazifik, in den neuen Ozean und standen irgendwie da mit einem Boot, was uns eigentlich die ganze Zeit im Stich ließ und wo wir einfach das Vertrauen ziemlich verloren hatten. Und irgendwie kam dann, wie gerufen, auf einmal eine Mail in unser Postfach. Wir hatten bis zu dem Zeitpunkt dann auch schon eine ganz beachtliche Community, die unsere Reise verfolgt hat. Wir haben auch schon Geld verdient und konnten irgendwie so unser minimalistisches Leben auf jeden Fall einigermaßen finanzieren. Wir hatten zu dem Zeitpunkt auch noch ein bisschen Erspartes. Wir hatten damals so für ein Jahr ungefähr Geld angespart und konnten das dann auch ein bisschen länger strecken, weil wir schon ein paar Einnahmen generiert haben.
Wodurch? Durch Werbung dann einfach? Also weil ihr viele Abrufe hattet über YouTube, Videos, die ihr gemacht habt vom Segelalter?
Über YouTube kam auf jeden Fall was rein, direkt über die Videos. Und wir hatten auch dann auf Patreon Unterstützer und einfach Leute, die das auch cool fanden, die uns dann mal irgendwie 20 Euro geschickt haben. Und das hat sich dann schon ein bisschen summiert, dass wir ja da dann einfach unseren Alltag ja irgendwie finanzieren konnten. Aber mehr wollten wir auch gar nicht. Wir wollten einfach irgendwie ja so finanziell das so hinkriegen, dass wir unser Leben da finanziert bekommen. Und dann kam eben diese Mail aus dem Nichts mit dem Betreff neues Schiff und ein Bild. Und da hat uns ein Follower sein Schiff angeboten für einen Preis, der so gemacht war, dass wir ihn irgendwie uns leisten könnten, wenn wir unser altes Schiff verkaufen würden, also wenn wir die Aira verkaufen würden. Und es war ein richtig tolles Boot, also ein Aluminiumschiff, deutlich größer nochmal. Da war gerade ein neuer Motor eingebaut worden, also so unser Hauptproblem mit der Aira. Dann waren wir in Panama und standen da alle vorm Laptop und vor dieser Mail und waren so, ey, wenn das stimmt, dann ist das vielleicht echt die Chance, dass wir die Reise auf ein neues Level bringen können und auch so machen können, wie wir es eigentlich uns immer erwünscht haben, dass wir eben nicht nur mit Bootsreparaturen beschäftigt sind, sondern dass wir ein zuverlässiges, schwimmendes Zuhause haben. Und es gab einen Haken, und zwar stand dieses Boot in Südfrankreich im Mittelmeer. Und das hat bedeutet, dass wenn wir das machen wollen, dann müssen wir unsere Reise quasi nochmal starten, zurück nach Europa. Trotz dieser großen Hürde haben wir uns dazu entschieden, das zu machen. Haben dann die Aira nochmal ein bisschen restauriert in Panama, haben sie dann online inseriert und ja, sind zurück nach Europa geflogen, um das neue Schiff zu übernehmen.
Und dann nochmal über den Atlantik. Also die Erfahrung hattet ihr dann ja schon. War es dann beim zweiten Mal anders?
Also erstmal mussten wir auch...
Also es ist ja wahrscheinlich auch, liegt der Zeit dazwischen. Ne? Du sagst, es gibt immer auch nur ein Zeitfenster. War es dann im folgenden Jahr oder dann nochmal wieder ein Jahr drauf?
Nee, es war ungefähr, glaube ich, so, es war Sommer gerade, als wir zurückgekommen sind. Und dann haben wir nochmal 2 Monate in Frankreich verbracht, um das neue Boot auch ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Da war auch noch ein bisschen was zu tun. Und sind dann im Oktober wieder aufgebrochen aus dem Mittelmeer. Dann relativ straight mit wenigen Stops über Madeira diesmal auf die Kanaren und konnten dann eigentlich genau in der Saison, also in der Saison 2019, 2020 wieder über den Atlantik segeln. Und diesmal haben wir es viel mehr genießen können. Es war ein bisschen komfortabler, weil die Aria schwerer war, ein größeres Boot, liegt einfach ruhiger im Wasser. Wir konnten natürlich auch zu dem Zeitpunkt schon besser segeln, haben die Aria auch gut kennenlernen können schon auf der Passage durchs Mittelmeer, haben uns dann auch wirklich bereit gefühlt, als wir das zweite Mal über den Atlantik diesmal mit einem neuen Boot aufgebrochen sind. Diesmal haben wir 17 Tage gebraucht, also auch deutlich kürzer. War eine richtig gute Zeit, also ich habe es richtig gut in Erinnerung, einfach weil wir auch wussten, worauf wir uns einlassen. Eine große Veränderung gab es, und zwar waren wir zwar diesmal wieder zu viert, aber es waren nicht Tom und Michi, die dabei waren, sondern Walli und Johnny. Walli war ein Schulfreund von uns, der uns da begleitet hat, und Johnny haben wir auf dem Weg kennengelernt. Der ist damals von Berlin bis nach Gibraltar per Anhalter gefahren und hat uns im Hafen in Gibraltar angesprochen, ob wir ihn denn mitnehmen wollen über den Atlantik. Und ja, wir hatten 2 Kojen frei, weil Tom und Michi eigentlich kurz nachdem wir mit der Aira aufgebrochen sind, mit der Aria aufgebrochen sind, also mit unserem neuen Schiff, haben sich dazu entschieden, dass für sie irgendwie ja, die Reise hier zu Ende ist. Sie konnten sich nicht mehr vorstellen, nochmal so lange unterwegs zu sein, was für Tim und mich natürlich erstmal schon echt schwierig war, damit umzugehen. Klar, wir haben das sofort akzeptiert und man kann ja niemanden dazu zwingen, das muss man wollen. Wir sind auch im Guten auseinandergegangen, aber trotzdem waren wir natürlich so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Hey, wir hatten gerade ein neues Boot übernommen, wir haben uns irgendwie da alle drauf committed und jetzt sind wir auf einmal nur noch zu zweit und haben dann schon überlegt, hey, können wir das überhaupt? Können wir auch dieses große Boot zu zweit segeln? Haben uns dann aber dazu entschieden, hey, wir wollen weitermachen. Wir haben beide gar keinen Grund, jetzt aufzuhören. Wir haben immer noch den Traum, um die Welt zu segeln. Dann suchen wir uns halt ab jetzt einfach irgendwie Mitsegelnde für größere Passagen oder einfach immer, wenn wir Lust drauf haben, dass wir auch zu viert für diese große Tour über den Atlantik wieder waren.
Gab es da so Stimmen im Hinterkopf, die gesagt haben, so, oh, jetzt musst du aber... Dann doch, jetzt warst du vielleicht 2 Jahre raus nach dem Abitur, mal schauen, wo willst du denn hin, was willst du denn für eine Ausbildung machen, musst du dir jetzt was aufbauen oder, also wie war das bei denen, die ausgestiegen sind, vermutlich war da so ein Sog in die Richtung, ne, jetzt doch mal irgendwie was anzufangen, und bei euch war es noch nicht da, vermute ich.
Ich glaube schon, dass das mitgespielt hat, auch als wir natürlich dann kurz... als wir das Boot gewechselt haben und kurz so zurück in der Heimat waren und man ist wieder ein bisschen mehr in diesem Alltag drin und sieht, was die anderen alle so machen. Darum denke ich schon, dass es mitgespielt hat. Und bei Tim und mir aber einfach doch diese, auch so ein bisschen diese größere Vision. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt auch echt eine coole Community schon, die uns da mega bestärkt hat, das weiterzumachen und ja, uns schon so lange begleitet haben. Und wir haben auch irgendwie gemerkt, hey, das ist das bietet den Leuten auch irgendwie was. Also diese Videos, das schauen sich Leute an und das werden mehr Leute, die sich das anschauen und wir kriegen mega viel Feedback und irgendwie wächst es auch, das Projekt. Und von dem her hatte ich diese Stimmen nicht, dass ich jetzt halt was Gescheites in Anführungszeichen machen muss oder was Anständiges oder wie auch immer man es nennen will.
Habt ihr das auch gesehen, also dieses Projekt und gerade auch mit dem andere Menschen erreichen, YouTube und so weiter, als etwas, was ja dann auch was ist, was man sich aufbaut und in eine Richtung, in die man geht, neben dem, ich will einfach um die Welt segeln und mir eine schöne Zeit machen, Erfahrung machen und so weiter, als eine Art Job oder zumindest als eine berufliche Erfahrung?
Also ich würde es nicht sagen so als Job, aber natürlich war das viel Arbeit. Also wir haben ja die ganze Zeit die Reise dokumentiert, wir mussten die Videos schneiden, wir haben auch teilweise mal ein bisschen so einen Blog geschrieben und wir hatten auch tatsächlich einen Podcast am Anfang. Wir haben dem schon irgendwie einen Wert auch zugemessen. Also wir haben schon gemerkt, das ist irgendwie, das wird angenommen, das gefällt Leuten und wir sammeln da natürlich auf jeden Fall auch Erfahrungen so. Das ist jetzt nicht ein großer Urlaub, sondern das ist schon ein Projekt, wo wir wirklich Arbeit reinstecken und was dann auch wieder uns viel zurückgibt. Und von dem her, ja, war es jetzt nicht einfach nur Vergnügen, sondern schon irgendwie ein bisschen mehr dahinter. Und das haben wir damals schon auch gesehen.
Ja, irgendwann wart ihr dann mit dem neuen Schiff wieder da, wo ihr das alte habt stehen lassen. Vermutlich, ich weiß nicht, ob ihr genau an der Stelle wart, dann stand das Schiff dann da noch, das alte, oder was war mit dem in der Zwischenzeit passiert?
Das Schiff war damals, war tatsächlich immer noch da, aber war schon verkauft. Also wir haben sie verkaufen können. Aber das war im Jahr 2020 dann, wie für uns alle, war für uns dann auf einmal auch dieser Virus-Corona-Thema. Und deshalb konnte auch der neue Eigner da das neue Schiff noch nicht übernehmen, weil man da gerade einfach noch nicht nach Panama gekommen ist. Und wir mussten dann auch ein bisschen unsere Pläne umwerfen. Wir wollten dann eigentlich direkt in die Südsee segeln. Karibik nur ganz kurz gemacht, weil wir ja schon waren. Wir wollten wieder schnell an den Punkt kommen, wo wir damals waren. Wir sind dann auch durch den Panama-Kanal durchgekommen, zum Glück noch. Es war aber schwierig ab dem Zeitpunkt. Viele Grenzen waren zu in die Südsee, also nach Französisch-Polynesien konnten wir leider nicht. Und dann mussten wir einen Backup-Plan entwickeln und sind dann nach Mexiko gesegelt, in die Baja California. Und das war auch eine richtig abenteuerliche Tour. Das waren 2.500 Seemeilen auch fast, also ungefähr 4.000 Kilometer. Das ist sogar fast so weit wie über den Atlantik, würde man gar nicht denken, von Panama bis hoch nach Mexiko. Und dadurch, dass eben durch Corona so viele Grenzen zu waren, waren alle Länder dazwischen, also Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, alles zu. Und wir mussten das in einem Rutsch durchsegeln. Es war auch die erste Tour, die Tim und ich nur zu zweit gesegelt sind. Also die erste so lange, lange Tour, wenn man es jetzt quasi mit den Ozeanüberquerungen vergleicht. Zu dem Zeitpunkt haben wir uns das dann eben schon zugetraut. Also das finde ich auch immer spannend. Das hätten wir uns am Anfang niemals zugetraut, zu zweit da hoch zu segeln. Wir haben auch die Barfußroute, das ist diese Route um die Welt, die immer so am Äquator entlang führt, mit den Passatwinden, haben wir zu dem Zeitpunkt quasi verlassen, weil wir weit nach Norden gesegelt sind, nach Mexiko und eben auch gar nicht so leichte Wetterbedingungen da herrschen. Da haben wir uns dann aber gesagt, hey, das packen wir schon. Und es war aber eine wirklich anstrengende Reise. Man muss sich vorstellen, wenn man Tage und Wochen lang auf See ist, muss immer wer wach sein. Also man segelt Tag und Nacht durch. Der Autopilot steuert natürlich die meiste Zeit, aber es muss immer wer wach sein und eben schauen, dass alles gut läuft. Und man muss natürlich auch oft die Segel verändern und manchmal muss man auch von Hand steuern, wenn es der Autopilot nicht mehr schafft, weil die Wellen zu groß sind, der Wind zu stark. Ja, diese Tour nach Mexiko waren wir auch 17 Tage unterwegs und da weiß ich wirklich, das war die größte Erleichterung, glaube ich, als wir dort angekommen sind. Wir waren fix und fertig. Tim hatte sich 2 Tage vor der Ankunft noch richtig blöd verletzt. Ja, trotzdem hat es irgendwie geklappt und es war richtig schön, dann in Mexiko in Cabo San Lucas einzulaufen.
Du hast eine Szene beschrieben, ich glaube, das war auch auf dieser Tour, auf diesem Abschnitt von einem Gewitter auf See, was dann um euch herum aufzog. Und eine Frage, die ihr euch dann in dem Moment gestellt habt, wo ich mir dachte, Das ist aber spät, dass ihr euch die Frage stellt, wie ist es eigentlich beim Gewitter mit dem Schiff? Ja? Schlägt da der Blitz ein oder sind wir hier sicher? Was passiert dann genau? Das ist eine Frage, glaube ich, die viele Leute sich immer wieder stellen. Wenn du ja hörst, keine Ahnung, sollst beim Gewitter nicht auf offenem Feld rumlaufen, weil der Blitz schlägt immer da ein, wo der höchste Punkt ist, ja, oder stell dich nicht unter einen Baum gerade. Auf dem Meer, auf dem Wasser ist ja so ein 20 Meter hoher Mast, der da hochragt, der eigentlich prädestiniert dafür, dass der Blitz da einschlägt. Wie verhält sich das denn nun wirklich auf See und wie sicher bist du da auf dem Schiff?
Ich kann die Frage tatsächlich immer noch nicht wirklich beantworten, ich weiß es nicht. Ja, es war auf dieser Überfahrt relativ am Anfang, dieses ganze Gebiet und Panama, Costa Rica, da ist eh bekannt dafür, dass da einfach viel Spannung in der Luft ist, da braut sich ordentlich was zusammen. Wir haben zu dem Zeitpunkt auch schon von ein paar anderen Leuten mal gehört, wo der Blitz eingeschlagen ist. Das war aber immer in der Ankerbucht, also immer wenn das Boot stillstand und irgendwie auch geerdet ist, weil der Anker irgendwo am Grund liegt. Und bei uns war es eben auf der Passage, wir waren unterwegs und hatten wirklich mehrere Nächte, wo es unglaublich gescheppert hat um uns herum. Also Blitzschläge im Halbminutentakt, unglaubliche Donnerschläge, sowas habe ich noch nie erlebt. Und da hatten wir wirklich Angst, weil wir eben nicht wussten, was passiert hier. Hey, wir haben hier einen 20 Meter hohen Mast, um uns rum ist nichts. Eigentlich muss der Blitz doch hier einschlagen. Und wir hatten auch ein paar fast Blitzeinschläge, aber zum Glück nie einen wirklichen. Und warum er jetzt nicht eingeschlagen ist, kann ich nicht wirklich sagen. Wir haben damals so eine Theorie mal gehört, dass es nicht geht, wenn das Boot in Bewegung ist. Darum haben wir damals auch ordentlich Gas gegeben. Aber warum er tatsächlich dann nie eingeschlagen ist, weiß ich nicht.
Und das Boot an sich ist, weil du den Begriff auch in der Beschreibung verwendet hast, der faradayscher Käfig, ist das so sicher wie ein Auto, wenn du da drin bist ja wahrscheinlich, aber wenn du draußen stehst ja auch wieder nicht, ne?
Ja, das war eben auch, also wir dachten uns immer, ja, es ist ein faradayscher Käfig, aber wir sitzen natürlich außen. Also wir mussten ja trotzdem noch steuern, wir mussten ja trotzdem noch irgendwie dieses Boot bewegen und das können wir eben nur von draußen. Drum saßen wir auf dem Aluminium quasi außen und es war das erste Mal eigentlich, dass wir wirklich ein bisschen Angst um unser Leben hatten. Also in dieser, besonders in einer Nacht, wo wir wirklich mitten in so einer ganz großen Gewitterzelle waren und einfach nicht wussten, wie wir da rauskommen, haben wir echt ein bisschen abgeschlossen gehabt.
Hat aber geklappt am Ende, logischerweise. Sonst wäre die Reise nicht weitergegangen.
War schon mehrere Tage wirklich ein Bangen, aber zum Glück sind wir dann irgendwann aus diesem Gebiet rausgekommen und die Gewitter sind aufgezogen und die Etappe konnte weitergehen.
Ich werde mal gucken, ob ich das irgendwie noch nachrecherchieren kann und dann liefere ich das im Anschluss an unser Gespräch hier nochmal die Fakten dazu, wenn es welche gibt, keine Ahnung. Das interessiert mich schon länger, ja, auf jeden Fall, diese Frage.
Ja, ich bin gespannt.
Ihr seid dann in Mexiko gelandet, so dann kam die große Pazifik, also die nächste große Querung eines Ozeans. Ihr wart, weil wir das natürlich jetzt nicht alles im Detail aufarbeiten können und wollen, ne? Also du hast ein Buch darüber geschrieben, gerade über diese Reise, die am Ende mehrere Jahre gedauert hat, 5. Da lässt sich das natürlich alles im Detail nachvollziehen und nachlesen. Ihr wart an dem Punkt, wo ihr dann über den Pazifik gesegelt seid, von Mexiko aus. Wie lange wart ihr da schon unterwegs?
Da waren wir 2 Jahre ungefähr oder 2,5 Jahre ungefähr unterwegs.
Dann. Ja, ungefähr die Hälfte der Zeit, die ihr dann im Ganzen unterwegs wart. Das heißt, es kamen nochmal viele Erfahrungen, viele auch Hürden, es kamen auch nochmal Reparaturen.
Genau.
Ja, auch wenn das neue Boot natürlich besser funktioniert hat als das alte. Aber ich will, wie gesagt, gar nicht so ins Detail jetzt gehen, sondern dich einfach an der Stelle mal fragen, wie habt ihr miteinander funktioniert über diese 5 Jahre in einer Konstellation, die ja so gar nicht vorgesehen war? Und war das dann nach den 5 Jahren tatsächlich auch ein guter Zeitpunkt zu sagen, jetzt ist das abgeschlossen, jetzt sind wir mit diesem Abschnitt auch unseres Lebens durch oder eher die Sehnsucht nach, ey, lass doch einfach weiterfahren?
Also es ist schon ganz spannend so, wie sich auch die Dynamik dann zwischen Tim und mir entwickelt hat, weil wir eigentlich aus unserer Freundesgruppe auch nie so die Engsten waren. Es war eher so, wir waren in dieser Gruppe halt, irgendwie war eine Dynamik und es hat schon viel verändert, als dann auf einmal Tom und Michi raus sind. Und trotzdem hat es extrem gut geklappt, weil Tim und ich doch dann die beiden waren, die diese große Lust nach Abenteuer hatten. Und da waren wir irgendwie immer auf dem gleichen Nenner. Wir wollten viel erleben. Wir wollten ja viel machen dann auch in den Ländern, wo wir unterwegs waren. Wir haben in Mexiko auch dann angefangen, so sehr viel zu tauchen und frei zu tauchen. Und eigentlich in dem, was wir so von dieser Reise oder was wir von der Reise uns erwartet hatten, das war irgendwie immer das Gleiche. Und dann hat sich das doch so entwickelt, dass wir dann so zu besten Kumpels wurden. Und dadurch, dass wir dann auch immer wieder Leute mitgenommen hatten, passagenweise, kam auch immer wieder frischer Wind rein. Es hat ziemlich gut geklappt. Und doch war dann irgendwann, es war dann in Asien, also als wir den zweiten Teil der Pazifiküberquerung gemacht hatten, Pazifik haben wir in zwei Passagen überquert. Als wir dann so in Indonesien waren, haben wir irgendwie gemerkt, boah, langsam wird's irgendwie zäh mit diesen Abschieden eigentlich. Also wir haben bis zu dem Zeitpunkt echt schon wirklich gute Freunde auch kennengelernt, besonders in Mexiko, auch in Französisch-Polynesien. Und doch war halt am Ende dann immer wieder so ein Ablaufdatum. Wir sind immer wieder aufgebrochen. Irgendwie haben wir mehr und mehr so das Bedürfnis danach verspürt, mal wieder wo zu bleiben, uns irgendwie was aufzubauen, ein soziales Umfeld, was irgendwie bleibt. Und haben dann gemerkt, hey, wir wollen jetzt das Tempo ein bisschen anziehen und haben dann natürlich noch einen ganzen Ozean vor uns gehabt, den Indischen Ozean. Und wir hatten auch immer noch voll Spaß daran an der Reise. Also wir haben uns dann nicht gehetzt, aber wir haben die Stops ein bisschen, ja, genauer ausgewählt. Waren dann noch auf Sri Lanka, auf den Malediven und sind dann aber einfach ein bisschen zügiger in Richtung Heimat gesegelt. Ja, dass wir auch noch was anderes machen wollten. Wir wollten nie Open-End segeln. Für uns war das immer nur so ein Projekt mit einem klaren Start und einem klaren Ende. Auch irgendwie sehr definiert, dadurch, dass wir eine Weltumsegelung machen wollen. Von dem her war das schon dann der richtige Punkt, auch einfach zu sagen, hey, das war eine richtig, richtig coole Zeit unseres Lebens und ein Riesenprivileg, dass wir das machen konnten. Aber es ist auch gut, dass jetzt was Neues kommt.
Hast du das Gefühl gehabt, dass du irgendwas verpasst hast in diesen Jahren zu Hause?
Nicht verpasst, aber natürlich ist unser Weg irgendwie ein sehr anderer Weg gewesen. Im Endeffekt habe ich natürlich jetzt das so ein bisschen gemacht. Ich bin jetzt in eine Stadt gezogen, in eine WG gezogen, habe jetzt angefangen zu studieren. Aber natürlich ist irgendwie unser Weg ein ganz anderer gewesen und wir haben auch viel Zeit irgendwie alleine verbracht und teilweise sicher auch ein einsameres Leben geführt als viele andere so in unserem Alter. Aber ich würde nie sagen, dass ich irgendwie was verpasst habe, weil ich immer gedacht habe, das, was ich jetzt mache auf der Reise, ist eine mega Chance, die wir irgendwie bekommen haben durch viel Glück, aber auch Commitment, dass wir selber eingegangen sind und die Chance, die wir genutzt haben. Ich habe danach noch viel Zeit, so ich kann danach noch all die anderen Sachen machen und ich wollte immer studieren und ich wollte auch immer mal in eine Stadt ziehen und das ist auch jetzt gerade irgendwie alles ein großes Abenteuer so. Aber trotzdem will ich diese Reise nicht missen und diese 5 Jahre auch nicht missen und würde auch nie sagen, wäre besser gewesen, wenn es doch nur 3 Jahre gewesen wären. Sondern nee, es war genau richtig, dass alles so gekommen ist, wie es ist. Und wir haben mega viel gelernt. Nee, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass es alles so gekommen ist, wie es ist.
Was ist für dich so das Wichtigste, was du gelernt hast?
Also ich glaube, was uns sehr, sehr viele Situationen gelernt haben, ist wirklich, dass eigentlich irgendwie immer wieder hochgeht auch. Nach jedem Tief kommt ein Hoch. Ist irgendwie ein Kalenderspruch, aber es stimmt halt leider oder stimmt zum Glück. Und auch je so auswegslos eine Lage scheint, irgendwie kriegt man sich da schon wieder rausgezogen. Und das ist halt beim Segeln auch sehr extrem. Man ist halt auf sich alleine gestellt. Und auch wenn wir ein Satellitentelefon dabei haben, wo man im absoluten Notfall irgendwie Hilfe rufen kann, eigentlich muss man sich aus jedem Schlamassel selbst befreien. Und das haben wir in ganz vielen Situationen gemacht, sei es ein Sturm zog auf und wir mussten einfach jetzt mit der Situation umgehen und mussten 3 Tage durch einen Sturm segeln und ja, irgendwann wird das Wetter besser, aber es heißt jetzt einfach durchhalten oder irgendwas Großes geht kaputt und wir müssen irgendwie schauen, dass wir zur nächsten Insel kommen, mit der Situation umgehen, fremdes Land, fremde Sprache, wir brauchen Ersatzteile. Wir müssen irgendwie das Boot wieder zum Laufen kriegen. Solche Situationen haben uns irgendwie immer gezeigt, dass man ja eine Situation einfach annehmen muss, wie sie kommt, dann versucht, sie zu lösen. Und ich glaube, das hat mir schon in vielen, ja, oder wird mir hoffentlich in vielen anderen Lebensbereichen irgendwie was mitgeben.
Jetzt ist ja diese Reise, für die sich die Segeljungs irgendwann mal zusammengetan haben, in der Form vorbei. Es gibt aber zum Beispiel den YouTube-Kanal ja noch immer Segeljungs. Was findet da heute statt auf dem Kanal?
Also ich habe mich aus dem Segeljungs-YouTube-Kanal eigentlich ziemlich zurückgezogen. Ich habe für mich auch wegen dem Buch, mein Projekt nach der Reise war dieses Buch und ich wollte ja erstmal für mich selber herausfinden, was hat diese Reise eigentlich mit mir gemacht und was hat sie für mich bedeutet und was war so das die Essenz davon. Und das habe ich gemacht, indem ich mich ziemlich zurückgezogen habe, erstmal aus der Öffentlichkeit und drauf losgeschrieben habe und mich auf diese auch irgendwie Reisebuch begeben habe, wieder auch ohne Plan. Ich habe noch nie ein Buch geschrieben und habe einfach angefangen damit und habe dann das ganze letzte Jahr eigentlich daran gearbeitet und jetzt hat im April erscheint es endlich. Und der Tim ist aber noch relativ aktiv. Der hat auch wieder ein neues Bootsprojekt angefangen. Ich bin nach Innsbruck gezogen, Tim ist nach Hamburg gezogen. Also wir leben jetzt auch ziemlich weit voneinander entfernt. Und genau, der Tim ist aktuell daran, so ein altes Holzboot in Kiel zu restaurieren und macht da auch wieder so ein Community-Projekt draus, was auch ziemlich cool ist, in so einer Halle direkt am Meer. Und jetzt im Sommer soll das dann richtig losgehen, dass da einfach Leute kommen, steht immer ein Kasten Bier rum und man werkelt zusammen und ja, schraubt an dem Boot rum.
Klingt gut. Also es geht weiter mit den Segeljungs in irgendeiner anderen Form, aber das ist ja auch immer das Schöne, dass das so Abschnitte gibt dann einfach im Leben, ja. Die man auch ja auch verbucht und die bleiben, die ein Teil von einem sind und es auch völlig okay ist, den Abschnitt dann enden zu lassen und nicht nur in guter Erinnerung zu behalten. Wie gesagt, er ist ja ein Teil von einem, ne? Und es ist ja gar nicht mehr einem wegzunehmen.
Ja, absolut. Und es war ja auch irgendwie klar, dass wir nicht für immer das Gleiche und zusammen machen werden. Wir haben 5 Jahre wirklich unser Leben geteilt, haben uns fast ausnahmslos jeden Tag getroffen oder gesehen, miteinander gelebt und ja, haben wirklich eine unglaublich tolle Erfahrungen gemeinsam erlebt, aber nach der Reise haben sich unsere Leben dann irgendwie auch in eine andere Richtung entwickelt. Ja, wir wollten was anderes machen.
Du studierst Geografie auch deshalb, weil ihr diese Reise gemacht habt, weil ihr viel euch beschäftigt habt mit den geografischen Gegebenheiten der Welt, oder war das schon immer so ein Traum?
Geografie deckt irgendwie das viel ab von dem, was mich so interessiert. Natürlich hat die Reise da schon ein bisschen mit reingespielt. Vieles, was ich gesehen habe, kann ich jetzt mit Wissen verknüpfen und das war auch so ein bisschen die Idee davon. Ich komme jetzt dann ins dritte Semester, also das Studium fängt erst gerade so ein bisschen richtig an. Aber ja, eigentlich einfach, weil das genau das verbindet, was ich so die letzten Jahre gemacht habe und das, worüber ich gerne mehr wissen würde. Ja.
Hast du eine Idee, wohin das führen soll, das Studium irgendwann mal, oder andere Projekte, die neben dem Studium vielleicht anstehen?
Eigentlich ist gerade wieder so ein großes Projekt, das Buch, zu Ende gegangen und jetzt ist wieder ein bisschen weißes Papier vor mir. Ja, ich kann jetzt noch nicht genau sagen, was als nächstes kommt. Es kommt.
Was ja schön ist, was ja wunderbar ist.
Voll. Ich finde es auch eine schöne Freiheit. Ja, ich habe schon viele Ideen und sowas, aber gerade noch nichts Konkretes. Mal schauen, ob noch eine große Reise mal wieder kommt. Ich war eigentlich, seitdem wir wieder zurück sind, gar nicht mehr unterwegs. Hatte auch gar nicht so das Bedürfnis, irgendwie was Großes wieder zu machen, aber langsam kitzelt es mich auch wieder. Also
kenne ich sehr gut. Insofern, ja, nimm dir die Zeit, die das noch braucht und dann wird's irgendwann von ganz alleine wiederkommen. Ich danke dir, Vincent, für das Gespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Buch, dass das viele Menschen lesen und alle die jetzt zuhören und vielleicht Lust drauf haben, sich mit dem Thema ein bisschen näher noch zu beschäftigen, mal einzusteigen, auch zu verstehen, wie das mit dem Segeln überhaupt funktioniert. Ihr habt in dem Buch ganz schön eben auch ein paar Sachen erklärt, gleich auf der Umschlagseite. Wie ist es eigentlich? Wo ist was auf dem Boot? Ja, Steuerbord und Backbord nochmal. Wie ist es mit den Segeln? Wie heißen die? Finde ich ganz schön, um da mal wirklich aus einer Perspektive, die keine Segelperspektive ist, mal drauf zu gucken und vielleicht einen Einstieg zu finden in dieses Thema. Und Lust macht dir auf jeden Fall auf das Unterwegssein mit dem Boot. Ja, viel Erfolg für das Ding.
Vielen, vielen Dank. Ich bin richtig gespannt, was die Leute sagen, die das Buch lesen werden. da steckt echt viel Herz drin. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben und ich glaube, es ist ein wirklich schönes Buch geworden. Und ja, ich kann es gar nicht abwarten, dass es jetzt bald überall im Buchladen liegt.
Es ist ein schönes Gefühl, wenn das Buch dann irgendwo da liegt und du gehst da irgendwo rein und siehst dann, ah, da ist es. Es wird gut.
Ich freue mich auf den Moment.
Vielen Dank, Vincent. Alles Gute.
Danke, Christo. Danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe es eingangs gesagt, das Buch, das Vincent geschrieben hat, heißt Segeljungs, zwei Freunde, drei Ozeane und null Ahnung. Erscheint jetzt in 2 Wochen, Anfang April, aber ist natürlich jetzt schon vorbestellbar. Alle Infos zu dem Buch, zu den Segeljungs, auch ein Link natürlich zum YouTube-Kanal, zu Instagram, die bekommst du im Newsletter, der diesen Podcast begleitet, und den kannst du abonnieren unter christophförster.com/frei-raus. Wird immer am Sonntag verschickt, der Newsletter, und ja, gibt's viele weiterführende Inspirationen rund um die Themen aus diesem Podcast, aber auch darüber hinaus sind oft Ausrüstungstipps drin, noch Tipps zu Dokus, die in den Mediatheken laufen und. Ach so, und ich habe ja versprochen, nochmal nachzugucken, wie sich das eigentlich jetzt verhält bei einem Gewitter auf See. In der Tat ist es nicht ganz so einfach und offensichtlich, ob jetzt der Blitz einschlägt oben in den Masten von einem Schiff oder nicht. Es kommt wohl relativ selten vor, dass das passiert. Was dann passiert, wie gefährlich das ist, das hängt unter anderem davon ab, wie das Schiff beschaffen ist. Wenn es ein Stahlschiff ist, dann ist es tatsächlich so, dass es ein faradayscher Käfig ist, weil die Stelle, wo der Blitz einschlägt, meist ganz oben im Mast, eben mit den anderen Stellen, wo der Blitz dann austreten kann, theoretisch an dem Schiff verbunden ist, elektrisch leitend, weil ja alles aus Stahl ist. Was dann allerdings wichtig ist, dass man sich tatsächlich nicht an Deck aufhält, das ist ohnehin eine der Grundregeln offenbar für Gewitter auf See, wenn es denn irgend möglich ist, sich nicht an Deck zu befinden, sondern im Bauch des Schiffes. Bei einem Stahlschiff sollte man natürlich dann nichts Metallisches berühren, also davon Abstand nehmen, weil es theoretisch sein kann, dass dann da der Strom durchlaufen kann. Wenn das Schiff jetzt nur einen Aluminiummast hat und sonst aus GFK ist oder Holz, dann ist es nochmal wieder ein bisschen was anderes. Dann kommt es drauf an, ob dann dieser Mast elektrisch leitend verbunden ist mit dem Metallschwert, was unten drunter ist, oder anderen Metallteilen des Schiffes. Und dann lässt sich das tatsächlich nicht so einfach sagen. Was klar ist, ist, dass ein offenes Boot, ein Sportboot zum Beispiel, wo du nicht unter Deck gehen kannst, definitiv kein Ort ist, kein guter für ein Gewitter auf See. Solche Schiffe sollten immer drinnen bleiben, im Hafen, ja, und am besten auch nicht betreten werden während eines Gewitters. Ja, und dann gilt für alle Schiffsarten, wie gesagt, am besten unter Deck, am besten sogar die elektrischen Geräte abschalten. Dann wird es ein bisschen schwer natürlich mit dem Navigieren und Vorankommen, wenn ein richtiger Sturm ist und du eben nicht an Deck die Segel anders setzen kannst, wenn der Autopilot nicht laufen sollte, weil die elektrischen Geräte eben ausgeschaltet sind, dann heißt es mehr oder weniger aussitzen. Es gibt Möglichkeiten, auch Blitzableiter zu installieren. Einige Boote haben vorinstallierte Blitzableiter. Das ist aber auch immer alles sehr unterschiedlich, je nach Bauart des Schiffes. So, das ist zumindest das, was ich herausgefunden habe. Und vermutlich ist das auch nicht so viel mehr, als Vincent und Tim wussten, als sie unterwegs waren, als sie ins Gewitter geraten sind. Sie sind da gut durchgekommen, Gott sei Dank. Aber das ist so ein Ding, da würde ich mir, glaube ich, nochmal ein bisschen genauer Gedanken drüber machen, mich genauer informieren, wie das bei meinem Schiff sich nun verhält, was ich tun kann, wie ich mich verhalten sollte in so einer Situation. Ja, das nur von außen hier noch dazu, weil ich gesagt habe, ich lese das nochmal nach. Mich hat es tatsächlich interessiert und jetzt bin ich ein kleines bisschen schlauer und du auch. Am Freitag gibt's die nächste kleine Freiraus-Folge aus der Try-Day-Reihe wo ich immer ein Experiment, ein Tagesexperiment vorstelle und nächsten Dienstag dann die nächste große Folge. Bis wir uns wieder hören, wünsche ich dir eine gute Zeit.